Deutschlandfunk Kultur heute.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten.
Vor allem mit diesem Song wird Hildegard Knef verbunden, die ja eigentlich Schauspielerin war. Vor 100 Jahren wurde sie geboren, eine Kinodoku zeichnet jetzt ihr Leben nach, mehr dazu gleich. Außerdem haben wir in Kultur heute bei der Gedenkstätte Buchenwald nachgefragt, warum der Philosoph Omri Böhm als Redner bei der jährlichen Gedenkfeier am Sonntag ausgeladen wurde. Und wir schauen uns eine Ausstellung zu Glasmalerei aus der Ukraine in Köln an. Ich bin Anja Reinhardt, guten Abend. Die alte und die neue Pinakothek, die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst, das alles gehört zu den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Insgesamt 17 Museen mit rund 25.000 Kunstwerken, darunter Raphael, Rembrandt, Rubens, Caspar David Friedrich, Van Gogh und viele mehr. In den Schlagzeilen war da dieser Museumsverbund in letzter Zeit aber weniger wegen seiner Ausstellungen, sondern mehr wegen seiner nicht vorhandenen Bereitschaft, dem Verdacht auf Raubkunst nachzugehen. Nun hat der bayerische Kunstminister Blume reagiert. Der Direktor Bernhard Marz wurde entlassen. Die Vorwürfe der mangelnden Aufarbeitung zur Herkunft einiger Bilder kommentierte Blume so:
Wir können nicht zufrieden sein mit dem Stand der Provenienzforschung und Restitutionspraxis. Aber ich sage es ganz deutlich, auch nicht der inneren Verfasstheit der Staatsgemäldesammlungen.
Das ist nun etwas wolkig. Meinem Kollegen Stefan Koldehoff sind Dokumente zugespielt worden, die mehr Aufschluss geben. Was genau steht da drin, Stefan?
Na, er hat ja schon auch von Vorwürfen in unterschiedlichsten Bereichen gesprochen und angekündigt, dass er jetzt eine ehemalige Staatsanwältin ins Haus geholt hat, um solche Vorwürfe zu überprüfen. Es liegt tatsächlich eine Fülle von Vorwürfen auf dem Tisch und inzwischen auch auf dem Tisch des Ministers. Deswegen musste er jetzt mal reagieren. Es geht zum Beispiel um Überwachungskameras in Sammlungsräumen, mit denen aber auch Mitarbeitende überwacht werden. Da gibt es dann Listen, die uns vorliegen, auf denen steht, hat telefoniert, Sakko nicht ordentlich getragen, mit dem Fuß an der Wand angelehnt, solche Geschichten. Das geht nicht, das ist Überwachung und nicht nur das Personal, sondern auch das Datenschutzrecht stehen dagegen. Es ist die Rede von rassistischen, von ableistischen Beleidigungen von Besuchenden. Es ist die Rede davon, dass zwei Mädchen, die in einem Programm PilotInnen, also einem Programm, in dem sich Schülerinnen auch als Museumsführerinnen ausbilden lassen können, von Aufsichtspersonal verfolgt nach Telefonnummern, gefragt, wohl im Aufzug auch berührt, durch die Räume fast eskortiert worden sein, bis hin ins Café. Es ist die Rede davon, dass Sicherheitsüberprüfungen für Personal nicht stattgefunden hat, dass Sicherheitsrundgänge für das Wachpersonal zum Teil durch die Depots der Häuser führen, die so gut wie nicht überwacht sind, was bedeutet, dass man dort auch stehlen könnte, wenn man das denn wollte. Und vielleicht ein letzter Fall noch. Es gab eine Installation, eine Palette mit Zehntausenden von originalgetreu kopierten deutschen Reisepässen. Dazu lagen in einem Raum Ersatzexemplare, falls mal irgendwas beschädigt wird. Und die sind wohl auch einfach aus diesem Raum rausgenommen und an Mitarbeiterinnen verteilt worden. Also es geht sowohl um die Sicherheit der Besuchenden als auch um die Sicherheit der Kunstwerke.
Jetzt macht es ja den Eindruck, als ob da eine Reißleine gezogen worden ist. Es heißt, es gibt einen personellen Neuanfang. Ist das so?
Also zunächst mal ist gestern ganz viel wirklich nur begründet worden mit diesen Wochen, Monate alten Vorwürfen in Sachen Restitutionsunwilligkeit und Erforschung von Werken. Zu dem anderen ist relativ wenig konkret gesagt worden, weil man da tatsächlich mal erst diese ehemalige Staatsanwältin ermitteln lassen will. Es ist richtig, dass der bisherige Generaldirektor Bernhard Marz künftig im Zentralinstitut für Kunstgeschichte arbeiten wird, die Häuser nicht mehr leiten wird. Es ist auch richtig, dass es eine Kommission unter Professorin Maike Hopp gibt, die sich um den gesonderten Bereich kümmern soll, was NS-Raubkunst in den bayerischen Museen angeht. Was danach kommt, da hat sich der Minister gestern auch noch nicht klar zu geäußert, ob es wieder einen Generaldirektor gibt, also wieder einen Überbau über alle Häuser der Staatsgemäldesammlungen oder ob die größere Autonomie bekommen, dann allerdings auch direkt dem Minister unterstünden, also von ihm auch besser kontrolliert werden könnten. Das werden jetzt die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein Versagen der Museumsleitung oder ein Versagen der Politik oder beides?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein strukturelles Versagen, sowohl in den Museen als auch, und das kommt bislang zu kurz, im Ministerium selbst. Denn die Unterlagen, die wir zugespielt bekommen haben, die stammen zum Teil aus den Jahren 2022, 2023. Da war Markus Blume schon Minister, Zuständiger. Die sind entweder in seiner Fachabteilung K versandet oder bewusst nicht weitergeleitet worden. Oder er hat sie doch gekannt, das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall muss untersucht werden, nicht nur in den Museen, sondern auch im Ministerium selbst. Und die Politik, muss ich glaube ich fragen, haben wir genug kontrolliert, was da so alles geschieht?
Jetzt muss ich dich aber noch eine Sache fragen, weil das für mich so aussieht wie die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet ein Museumsdirektor, der sich geweigert hat oder sagen wir nicht unbedingt sehr schnell gehandelt hat, wenn es um Raubkunstverdacht geht, ans Zentralinstitut für Kunstgeschichte geht, das elementar mit der Aufklärung solcher Fälle verbunden ist.
Also Bernhard Marz hat, wenn man ihn darauf ansprach, immer gesagt, ich kann gar nicht entscheiden. Die letzte Entscheidung über Restitution oder nicht, die hat sich immer der Minister vorbehalten. Ich bin nur nachgeordnete Behörde. Und dass er immer schon jemand war, der zum Beispiel in Corona-Zeiten auch ein dickes Buch über die Gemälde in den Staatsgemäldesammlungen geschrieben hat, also immer schon eigentlich eher ein Forscher als ein Museumsleiter war, das passt schon zu der Entscheidung, die da jetzt gefällt worden ist.
Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen sortieren sich neu, Stefan Koldehoff berichtete. Vor 80 Jahren, am 11. April 1945, wurde das Konzentrationslager Buchenwald von den Alliierten befreit. Etwa eine Viertelmillion Menschen wurden in der NS-Diktatur dort inhaftiert. 56.000 wurden ermordet. An diesem Sonntag soll mit verschiedenen Veranstaltungen an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors erinnert werden. Eingeladen war als Redner auch der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm, Autor des Buches »Israel – Eine Utopie« und Enkel einer Holocaust-Überlebenden. Aber Omri Böhm eckt bei vielen israelischen Institutionen an. Weil er die Politik der israelischen Regierung kritisiert, weil er sich für einen Staat, für Juden und Palästinenser einsetzt und weil er eine Anerkennung der Nakba neben dem Holocaust fordert, der Vertreibung der Palästinenser bei der israelischen Staatsgründung. Genau das kritisierte die israelische Botschaft in Deutschland sehr scharf auf X. Nun wurde die Rede von Omri Böhm verschoben, auch von Ausladung wird gesprochen. Ich habe den Leiter der Gedenkstätten Buchenwald, Jens-Christian Wagner, gefragt, wie groß ist der Schaden für die Gedenkveranstaltung?
Es ist ohne Zweifel ein Schaden und außerordentlich bedauerlich, weil ich Omri Böhm als einen international anerkannten deutsch-israelischen Philosophen schätze, der ja auch Enkel einer Holocaust-Überlebenden ist. Er ist ein ganz wichtiger internationaler Brückenbauer, hat vor 2 Jahren den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Und wir hatten uns von ihm eine Rede erhofft über das Verhältnis von Geschichte und Erinnerung auf einem sehr, sehr hohen Reflexionsniveau. Und das alles ethisch fundiert an der Integrität von Omri Böhm gibt es keinerlei Zweifel. Dann hat sich allerdings im Vorfeld der Gedenkveranstaltung und seine Rede Kritik seitens Vertretern der israelischen Regierung gezeigt. Es wurden Überlebende in einen Konflikt reingezogen, der überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Und sie drohten gewissermaßen zerrissen zu werden. Und in dieser Situation haben wir gewissermaßen die Notbremse gezogen und haben, um die Überlebenden zu schützen und ihnen einen 80. Jahrestag, den letzten Jahrestag, den sie noch begehen können, der Befreiung.
Es werden etwa 10 kommen.
Oder? Ja, es kommen etwa 10. Und ihnen einen letzten Jahrestag zu ermöglichen, der nicht überschattet wird durch eine Debatte, die überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Eben aus diesem Grund haben wir die Reißleine gezogen und haben nach einem langen Gespräch mit Omri Böhm entschieden, Druck aus dem Kessel zu nehmen und die Veranstaltung, seine Rede einfach zu verschieben. Ich hoffe, dass es trotzdem gelingt, am Sonntag einen Gedenktag zu machen, an dem tatsächlich die Überlebenden und ihr Leiden im Mittelpunkt stehen.
Omri Böhm macht ja immer wieder klar, dass er von den Ideen der Aufklärung geprägt ist, von Gleichheit und Gerechtigkeit. Trotzdem wurde er zum Beispiel für seine Rede bei den Wiener Festwochen letztes Jahr kritisiert. Ich selber habe mitbekommen, dass er bei einer Diskussion zum Thema Antisemitismus in Köln von der jüdischen Gemeinde öffentlich, man kann es nicht anders sagen, zurechtgewiesen wurde. Hätte man das kommen sehen müssen?
Wir haben Omri Böhm eingeladen, weil er wirklich jemand ist, der von Kant abgeleitet, wirklich wissenschaftlich fundiert und ethisch fundiert die Universalität der Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Ein Humanist durch und durch, ein ganz integrer Wissenschaftler. Und tatsächlich haben wir es hier mit knallharter Geschichtspolitik zu tun. Das muss man
leider
Gottes. Es gibt in Israel eine Regierung, die zumindest in Teilen rechtsextrem ist und die versucht, einen Kritiker gewissermaßen mundtot zu machen, indem sie ihn als Antisemiten diskreditiert. Das ist außerordentlich bedauerlich. Und dass das nun unseren 80. Jahrestag und vor allen Dingen den Jahrestag der Überlebenden, die 80 Jahre nach ihrer Befreiung um ihre toten Freunde und Angehörigen trauern möchten, dass das überschattet, das ist einfach, ja, es ist scheußlich. Und ich habe in meiner mittlerweile 25-jährigen Zeit als Gedenkstättenleiter noch nie so etwas Schreckliches erlebt.
Die israelische Botschaft in Deutschland spricht von einer, ich zitiere, eklatanten Beleidigung des Gedenkens an die Opfer. Das hatten Sie als Leiter der Gedenkstätte ganz sicher nicht im Sinn. Gibt es noch Möglichkeiten zum Dialog?
Also diesen Post der israelischen Botschaft, den möchte ich gar nicht kommentieren. In seiner Zielsetzung ist er selbstentlarvend und ich möchte nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Ich hoffe, dass tatsächlich ja ein Dialog noch möglich ist. Unsere Türen sind immer offen und der israelische Botschafter wird ja auch an den Veranstaltungen am Sonntag teilnehmen. Das ist den Überlebenden auch sehr wichtig, wie sie mir mitgeteilt haben, den Überlebenden, die aus Israel anreisen. Und ich hoffe, dass es ruhig bleibt gewissermaßen und dass der Streit nicht noch weiter eskaliert. Denn das beschädigt nur alle Beteiligten und das wollen wir nicht.
Jens Christian Wagner zum Streit um den Philosophen Omri Böhm, der bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald hätte sprechen sollen. Internationale Filmstars hatte die alte Bundesrepublik nicht viele. Hildegard Knef gehörte allerdings ganz sicher dazu. Vor 100 Jahren wurde sie in Ulm geboren. International bekannt wurde sie 1946 mit dem Film »Die Mörder sind unter uns« von Regisseur Wolfgang Staudte, in dem sie eine KZ-Überlebende spielt. Danach verlief ihre Karriere im Auf und Ab. Als Sängerin hat sie dann nochmal einen zweiten Karriereweg eingeschlagen. Das alles ist Thema in einem neuen Dokumentarfilm über Hildegard Knef mit dem Titel »Ich will alles«. Regisseurin ist Lucia Schmidt und unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat den Film schon gesehen. Rüdiger, welche Hildegard Knef sehen wir denn in diesem Dokumentarfilm?
Die ganze vielleicht nicht, aber wir sehen schon sehr viele Facetten von dieser hochinteressanten Frau. Vor allem sehen wir natürlich die öffentliche. Denn das, was den Film fesselnd macht und, glaube ich, unbedingt sehenswert macht, das ist einmal das Archivmaterial, was dort benutzt wird. Und zwar das visuelle Archivmaterial, also Bilder, Filmbilder von den Filmen, die sie gemacht hat, aber auch Fernsehausschnitte von ganz vielen Interviews, die sie bis gegen Ende ihres Lebens gegeben hat, über die Jahrzehnte hinweg. Und dann aber auch Interviews, die teilweise nur als Tonband vorhanden sind, oder teilweise auch nachgesprochen werden, offensichtlich von einer Sprecherin, die sie Zeitungen oder Radiosendern gegeben hat. Das heißt, wir hören ganz viel Hildegard Knef über sich selbst sprechen, in den unterschiedlichen Phasen. Und es geht dann auch um das Verhältnis zu ihrer Kunst oder zu dem, was sie überhaupt tut. Darum geht es in erster Linie. Also wir werden keine großen Geheimnisse über ihre Liebschaften erfahren. Es geht nicht um verborgene Traumata und solche Dinge, sondern es geht schon darum, wie eine Künstlerin sich selbst sieht in einer Zeit, in der Frauen sich erstmal durchsetzen mussten. Hildegard Knef war durchsetzungsstark. Sie wurde ja immer so als eine burschikose Frau gesehen. Das kommt auch durch ihre dunkle Stimme, durch diese autobiografischen Chansontexte, die immer auch sich um sich selbst und ihre Karriere drehten. Sie hat sich also auch selbst zum Thema gemacht und insofern ist sie auch als Schauspielerin, Sängerin und nicht zu vergessen Schriftstellerin eine Autorenpersona geworden.
Der geschenkte
Gaul. Öffentliche, genau, der geschenkte Gaul und dann später auch noch zwei weitere Bücher, die ziemlich gut geschrieben sind. Die, zumindest fand ich das in den Ausschnitten, die man in diesem Film sieht, erstaunlich gut geschrieben. Und man hat wirklich den Eindruck, die Schriftstellerin Hildegard Knef, die müssten wir nochmal neu entdecken.
Es drängt sich ja vielleicht so ein bisschen der Vergleich mit Marlene Dietrich auf, die auch nach Hollywood gegangen ist, da aber dann durchaus erfolgreicher war, später eben auch als Sängerin nochmal Karriere gemacht hat. Wird diese Parallele denn gezogen?
Nicht direkt, aber diese USA-Karrieren von ihr, nämlich einmal als Schauspielerin, das war nicht sehr erfolgreich, dann aber als Sängerin am Broadway, das war ziemlich erfolgreich und es war Cole Porter, der sie überhaupt zum ersten Mal zum Singen brachte. Das ist ja sozusagen die zweite Karriere der Knef gewesen. Diese Amerika-Erfahrungen, die sie auch da, wo es scheiternde Erfahrungen sind oder Erfahrungen des Scheiterns sind, die Hildegard Knef selber als sehr wertvoll für sich betrachtete und in dem Film sagt, sie möchte das nicht missen, die werden sehr stark ins Zentrum gerückt. Und tatsächlich ist der Marlene-Dietrich-Vergleich sehr gut, weil sie ja so als die typisch Deutsche gesehen wurde. Gerade im Ausland scheint sie etwas zu haben, was man mit Deutschland sehr verbindet.
Vielleicht noch ganz kurz, Rüdiger, weil das Private ja dann doch auch eine Rolle spielte für ihre Karriere. Also es gab diverse Skandale. Wird das gar nicht thematisiert?
Doch, aber da geht es nicht so tief rein. Was ein bisschen passiert in diesem Film, und das ist vielleicht der einzige Punkt, wo man ihn ein bisschen kritisieren kann, das ist, dass Hildegard Knef, die ja eine Frau ihrer Zeit war, als Frau ihrer Zeit vielleicht nicht immer so ernst genommen wird, sondern sie wird schon versucht, auf die heutige Gegenwart umzuinterpretieren. Das heißt, ich würde denken, dass sie manchmal ein bisschen übersensibilisiert wird. Es werden die Ängste betont, es wird das zeitgemäß Verletzliche sehr stark betont. Und das, was ich eben Burschikos nannte, das wird so ein bisschen heruntergespielt. Aber es ist ein ungemein sehenswerter Film in jedem Fall.
Rüdiger Suchsland über den Dokumentarfilm Ich will alles über das Leben von Hildegard Knef. Als Russland vor 3 Jahren die gesamte Ukraine mit Krieg überzog, zielten die Angriffe immer wieder auch auf Museen. Russland, das wurde deutlich, wollte und will die Kultur der Ukraine zerstören. Auch das Ranenko-Museum in Kiew, das bedeutendste Museum der Ukraine, wurde zur Zielscheibe. Der Bestand wurde 2022 ausgeräumt. Altägyptische und antike Objekte, europäische alte Meister, Kunst aus Persien, China und Japan gehören zur Sammlung, auch wertvolle Glasmalereien, die nun zum ersten Mal überhaupt in Deutschland zu sehen sind, nämlich ab heute im Kölner Museum Schnüttgen. Und das auch nicht ganz zufällig, denn die Sammlungsgeschichten der Museen weisen zeitliche und inhaltliche Parallelen auf. Welchen Wert die Objekte haben, die vom Sammlerehepaar Chanenko im späten 19. Jahrhundert zusammengetragen wurden und was sie über die ukrainische Kultur erzählen, darüber habe ich mit der stellvertretenden Leiterin des Schnüttgen-Museums gesprochen, mit Manuela Bär, die ich gefragt habe, was diese Glasmalereien denn zeigen.
Ja, die Maria ist auf dem großen Pfingstbild zu sehen, die aus einem Zyklus von 5 großen Marienfenstern stammt. Ansonsten sind auch Heilige zu sehen, Propheten, Szenen der Bibel und der Heiligen. Aber wir haben auch mehrere kleine Kabinettscheiben. Und da sind Szenen zu sehen, wie zum Beispiel die Legende vom verlorenen Sohn in mehreren Einzeldarstellungen. Wunderschöne Bilder, wie der Vater den verlorenen Sohn im Empfang nimmt und auch der verlorene Sohn in der Fremde. Und das Tolle dabei ist, dass die Scheiben mit Szenen vom verlorenen Sohn aus Köln zusammen mit den Scheiben aus Kiew fast einen richtigen szenischen Zyklus zusammenbilden.
Also Sie bringen das mit Glasmalerei aus Ihrer Sammlung zusammen?
Das ist richtig. Also diese Glasmalerei-Sammlungen begegnen sich in Köln. Es ist eigentlich ein Zusammentreffen von 2 besonderen europäischen Museumssammlungen im Medium der Glasmalerei, ausgelöst eigentlich durch sehr traurige und bittere Umstände, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Diese Ausstellung ist unter völlig anderen Koordinaten entstanden als alle anderen Ausstellungen, die ich bisher realisiert habe.
Jetzt sind diese Objekte auch schon 2022 aus dem Museum entfernt worden wegen des russischen Angriffskrieges. Wo wurden die denn bislang aufbewahrt und welche Schäden gibt es?
Also das ist nicht ganz richtig. Die Objekte wurden im Museum gesichert, das heißt, sie wurden in Kisten verpackt, haben aber das Chanenko-Museum nicht verlassen. Sie waren sozusagen im Haus gesichert, von den Wänden abgenommen, dass die Erschütterungen, die durch Raketeneinschläge in unmittelbarer Nähe erfolgen könnten, dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden konnten. Und das größte Bild, also ein 12-teiliges Fensterbild mit dem Pfingstwunder, das war noch eingebaut. Das wurde erst Ende November durch das Expertenteam des Corpus Vitriarum, die für uns tatsächlich nach Kiew gereist sind, um mit ihrer Expertise dieses Fenster auszubauen. Das hing noch dort und hat erfreulicherweise mit ganz viel Glück den Raketeneinschlag im Oktober 2022 unbeschadet überstanden. Wahrscheinlich, weil es etwas vor der Wand auf eine bestimmte Stellage aufmontiert war.
Jetzt ist Glas natürlich besonders empfindlich. Nicht alle Glasmalereien werden in gutem Zustand sein, vermute ich. Und sie sollen ja auch in der Kölner Dombauhütte nach der Ausstellung restauriert werden. Warum hat gerade da die Dombauhütte eine besondere Expertise?
Also es gibt ganz wenige Glasrestaurierungswerkstätten weltweit, und die aber im Kölner Dom angesiedelte ist die mit der größten Expertise. Sie erinnern sich vielleicht, dass auch einige Fenster der Kathedrale Notre Dame in den letzten 2 Jahren nach dem großen Brand in Köln restauriert wurden. Und die Kölner Dombauhütte ist sehr engagiert und hilft in internationalen Kooperationsprojekten mit ihrer Expertise aus, die ihresgleichen sucht. Ich wüsste nicht, welche vergleichbare Institution ich Ihnen deutschlandweit oder weltweit überhaupt nennen könnte. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich.
Jetzt ist die Ausstellung und die Restaurierung der Objekte die eine Sache. Die andere Seite ist möglicherweise auch nochmal den Blick auf eine Sammlung in der Ukraine zu werfen und damit auch auf den Verlust, den drohenden Verlust ukrainischer Kultur hinzuweisen?
Das ist ganz richtig. Diese Ausstellung ist nicht nur eine Glasmalerei-Ausstellung. Diese Ausstellung besteht grundsätzlich eigentlich aus 2 Teilen. Der erste Teil, der die Besuchenden erwartet, ist auch der Visualisierung der Situation in der Ukraine gewidmet. Wir zeigen auch Filme, die von den Überwachungskameras des Museums aufgenommen wurden. In dem Moment, wo die Rakete in unmittelbarer Nähe des Museums einschlug, ist es sehr eindringlich, wie alle Glasfenster in dem Chanienko-Museum in diesem Moment zersplittern und Aufräumarbeiten der Kolleginnen und Kollegen nach sich zogen. Und eine große Karte in der Ausstellung visualisiert auch noch mal, wie nah die Ukraine eigentlich an Deutschland ist. Ich denke, dass sich viele das immer noch nicht klar gemacht haben. Osteuropa ist bei den meisten Menschen doch immer noch ganz weit weg.
Manuela Bär ist stellvertretende Direktorin des Schnütgen-Museums in Köln, wo ab heute in der Ausstellung Licht in dunklen Zeiten Glasmalerei aus der Ukraine zu sehen ist. Und jetzt die Kulturmeldung mit Karin Fischer.
Kevin Young, Leiter des Museums für afroamerikanische Geschichte in Washington D.C., ist beurlaubt. Das berichtet die Washington Post heute. Bisher wurde dieser unbefristete persönliche Urlaub Youngs offenbar nur intern kommuniziert. Und er hatte bereits begonnen, als Donald Trump Ende März mit einer Exekutivanordnung gegen das Smithsonian Institute, dessen Museen und deren anti-amerikanische Ideologie zu Felde zog. Das National Museum of African American History and Culture gehört zum Smithsonian Institute. Es gibt keinen Beweis für einen Zusammenhang, doch das Smithsonian musste infolge der Exekutivanordnung ja schon seine Abteilung für Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inklusion auflösen. So kann es auch mal gehen in Sachen Rückgabe von NS-Raubkunst. Die Kunsthalle Bremen behält ein wichtiges Gemälde des französischen Impressionismus, weil man sich mit der Erbin des Vorbesitzers auf eine gerechte und faire Lösung geeinigt hat. Bedeutet, für das Werk wurde eine Ausgleichszahlung geleistet, deren Höhe zwar nicht genannt wird, die für ein Museum normalerweise aber nur mit Hilfe von Stiftungen oder Förderern zu stemmen ist, so auch in diesem Fall. Die Aktion ist das Ergebnis einer jahrelangen Recherche von Bremer und niederländischen RestitutionsforscherInnen. Demnach gehörte das Bild »Im Gras liegendes Mädchen« von Camille Pissarro, einem Textilunternehmer jüdischer Abstammung. Der musste es 1942 verkaufen, um sein Leben im Amsterdamer Untergrund zu finanzieren. Unter Zwang also. Die Niederlande waren damals ja von der deutschen Wehrmacht besetzt. Ein in Amsterdam lebender Bremer Kaufmann, der es damals erworben hatte, vermachte das Werk 1967 der Kunsthalle. Das Bild war schon in Amsterdam ausgestellt. Ab sofort ist es mit einem erklärenden Text in Bremen zu sehen. Chemnitz bekommt im Kulturhauptstadtjahr auch noch ein neues Museum. Das frühere elterliche Wohnhaus des berühmten Expressionisten Carl Schmidt-Rottluff wurde für rund 3,5 Millionen Euro umgebaut und zeigt jetzt Grafiken und Skizzen des Künstlers, aber auch Alltagsgegenstände und Persönliches. Das Carl Schmidt-Rottluff-Haus wird am Sonntag eröffnet.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Trumps Zollpolitik und die Reaktionen darauf in Europa, darum geht es unter anderem in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.